Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Unsere Interviews mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Unser Lied für Liverpool gehen in die letzte Runde heute und morgen. Und wir haben heute hier und freuen uns ganz besonders Will Church. Hallo Will, schön, dass du da bist.
Moin, schön, dass ich da bin.
Ja, sehr gerne. Und wir haben natürlich auch, oder ich habe Unterstützung durch meinen Co-Blogger Peter. Hallo Peter.
Hi Benny, hi Will. Hallo alle draußen.
Ich sehe schon, das wird ganz großes Kino.
Ja, ich habe wahrscheinlich an Anne Haller gedacht.
Also
ja, die hat einen der besten ESC-Songs aller Zeiten verantwortlich zeichnet.
Will, ich habe die wichtigste sozusagen tagesaktuelle Frage ganz am Anfang. Dein Kollege Icke Hüftgold hat Hold On ja nun endlich zu einem Lied mit gutem Text gemacht. Deshalb die Frage, bist du jetzt beruhigt und kannst entspannt in die Vorentscheidungswoche gehen?
Ja, ich kann jetzt endlich beruhigt schlafen und auch in den Vorentscheid gehen. Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn.
Sehr gut. Nee, also man hat ja jetzt schon die letzten Tage und Wochen gemerkt, dass ihr untereinander, also auch wenn ihr euch nicht kennt teilweise vielleicht oder noch nicht kennt, dass ihr aber doch zumindest über die sozialen Medien schon so einen Draht aufgebaut habt, also fleißig gegenseitig eure Lieder covert und solche Dinge oder Reactions in deinem Fall. Du hast ja auch auf die anderen Beiträge reagiert. Wie ist da so die Stimmung zwischen euch? Wie seid ihr so in Kontakt miteinander?
Mit allen oder jetzt Icke und ich?
Wen du magst, also ja, gern alle und.
Fang mal mit Icke an. kann ich noch eine Anekdote beisteuern, aber fang du mal an.
Gehen wir jetzt die Runde durch so. Nee, also klar, manche beim Vorentscheid, jetzt kennt man schon ein bisschen länger und besser, also Anissa und René kenne ich schon eine ganze Zeit, auch aus Berlin und generell von Songwriting-Camps und so. Also die kenne ich, mit denen habe ich schon mal so gearbeitet, auch richtig coole Leute. Und ansonsten Icke kenne ich tatsächlich, also kannte ich vorher nicht, vor meiner Bewerbung, also nicht persönlich, die Songs schon. Und der hat mir einfach auf einmal auf Instagram gefolgt. Und dann habe ich mich quasi öffentlich bedankt, habe den dann so verlinkt. Und das war noch ganz am Anfang von der Bewerbung und so. Und dann hat er mir auch direkt geschrieben, yo, feiert meinen Song voll. Und dass wir scheinbar den gleichen Producer haben. Also witzigerweise, der Dude, der meinen Song produced hat, hat auch sein Songlied mit gutem Text produziert.
Ah, okay. Spannend.
Und was super verrückt ist eigentlich. Ja. Unterschiedlicher könnte es ja nicht sein. Genau, und der Rest, also was heißt der Rest? Also so Fatty Gurdy, Trong, Lonely Spring, Lord of the Lost, Frida Gold, die sind alle, so wie ich es wahrnehme, Lord of the Lost hat ja auch eine Reaction gemacht und so, die sind alle ziemlich, ziemlich herzlich und glaube ich auch sehr offen für andere Musik und so. Mit Trong treffen wir uns demnächst auch nochmal zum Sushi essen. Also es wird, glaube ich, eine coole Zeit in Köln.
Peter, du wolltest aber noch was einschieben.
Erstmal möchte ich sagen, das ist ja auch genau der wahre Eurovision Spirit. Ne? Yes. Also dieser Family Spirit, und ich darf auch alle vorwarnen, morgen gibt es dazu von mir auch nochmal ein Stück, wo ich alle diese Vernetzungen, die Will zum Teil jetzt auch touchiert hat, nochmal aufbereite. Aber Will, ich mag sagen, ich weiß nicht, ob die Icke in diesem Fall der Matthias, die das gesagt hatte, ich habe ihn ja auf deine Spur gesetzt, weil ich hatte an dem ersten Wochenende, und du hast ja dich sehr früh beworben, also du warst ja quasi am ersten Tag nach der Bewerbung bei TikTok on Air, und da habe ich ja meine erste Personal Top 10 veröffentlicht nach wenigen Tagen, und da hatte ich dich dann ja auch gleich mit auf den Zettel. Mhm. Und in der Zeit telefonierte ich auch mit Matthias, und dann sagte der, du, ich habe das gelesen, der hat ja eine Hammerstimme. Ne? Ich habe ihn jetzt mal auf Instagram kontaktiert.
Ja, witzig.
Also genau das. Und dann habe ich ihm gesagt, dann schreib mir doch mal einen Satz zu Will, den ich zitieren kann. Weil das habe ich dann nämlich deine Bewerbung nochmal in meinem zweiten TikTok-Stück veröffentlicht habe, habe ich nämlich den Originalton von Matthias dazu on air gestellt.
Ach, wie geil.
Ja, also, und ich finde natürlich total kultig, dass daraus jetzt so ein truly Eurovision Spirit entstanden ist.
Ja, voll. Das finde ich auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es die letzten Jahre, ich hatte jetzt nicht so krass über den Vorentscheid verfolgt, aber ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass so, keine Ahnung, dass es halt so Contest-Vibes irgendwie geben kann. Ich meine, es geht ja schon um was Großes so und da will sicherlich auch jeder irgendwie nach Liverpool fahren. Umso besser, dass da so, dass alle so sportlich sehen und so entspannt und menschlich auch. Das finde ich super.
Ja, also dieser Wettbewerb und gleichzeitig dieser Family Spirit, das geht ja auch miteinander.
Ja, stimmt. Letztendlich geht es ja darum auch.
Das Prinzip Eurovision ist ja nun mal das, dass einer vorne liegt. Aber es gilt natürlich auch gleichzeitig, dass die jetzt im deutschen Finale sind, ja schon quasi im Herzen, das sage ich dann an der Stelle immer, im Herzen der Bubble, also im Herzen der Fans, unsterblich geworden sind mit ihrer Musik. Weil dich das natürlich auch auf die Agenda setzt für eine völlig neue Fangruppe. Und wenn ich das richtig weiß, dann magst du vielleicht jetzt mal ein bisschen erzählen, ist es ja auch nicht deine allererste Bewerbung.
Ach so, nö, ich habe mich letztes Jahr schon mal beworben. Ja, da hat es leider nicht geklappt.
Aber du warst immer hinter den letzten 25.
Ja, das stimmt. Ja, ich war recht weit. Ja, aber hat dann irgendwie nicht geklappt. Ja, umso besser, dass dies ja geklappt hat.
Man weiß ja auch nie, wofür das gut ist, ne? Also, kann ja auch immer für was gut sein.
Ja, voll. Das war letztes Jahr, das war auch sehr im Stress noch alles, weiß ich noch. Ich wurde quasi gerade während The Voice irgendwie, das war ja auch noch da. Also, war ja dann quasi schon vorletztes Jahr, glaube ich, keine Ahnung, schon so lange hergeführt. Das also war auch
in meinem letzten Jahr, aber angesprochen wurdest du im vorletzten Jahr.
Ah ja, genau. Ja, das war alles so mega im Stress. Ich war bei The Voice auch irgendwie dann raus und so, war da noch ein bisschen down und so. Und ich glaube, ich war noch nicht ready direkt für die nächste Sache so. Es war cool, direkt mal reinzuschnuppern, weil dieses Jahr habe ich direkt, man kennt dann schon ein paar Gesichter und so. Und man weiß ungefähr, was so gefordert wird. Also Das hat schon auch geholfen, denke ich, ein bisschen.
Wir sind jetzt schon sozusagen mittendrin im Thema, deswegen würde ich gern nochmal einen Schritt zurückgehen und will für diejenigen, die dich vielleicht bislang noch nicht kennen oder deinen Weg noch nicht so verfolgt haben, vielleicht fängst du nochmal am Anfang an und sagst, wieso dein musikalischer Weg verlaufen ist, wie du zur Musik gekommen bist und auch welches so die wichtigsten Stationen waren, bis du jetzt hier bist beim ESC-Vorentscheid.
Ja, ist immer nur die Frage, wo man da anfängt, ne? Aber wer da ein bisschen tiefer eintauchen will, ich habe auch bei YouTube ein Video gemacht darüber. Ja, und so ungefähr versuche ich es auch jetzt zu erzählen. Also ich habe immer Musik gehört bei meinem, oder das erste Mal, dass ich es wirklich mitbekommen habe, dass ich Musik gehört habe, war bei meinem Vater im Auto. Der hat auch immer gerne so dazu gesungen schon und so. Und das heißt, ich hatte meine ersten Berührungspunkte mit der Musik, die er gehört hat. Und in dem Moment war das ganz viel Metallica und Ozzy Osbourne. und Helge Schneider auch noch oben drauf, so teilweise. Und das habe ich dann so mit 5 Jahren quasi meine erste Metallica-Platte bekommen. Das war auch generell meine erste Platte. Gibt bestimmt uncoolere. Also es war schon ganz witzig. Bin teilweise auch wirklich mit 5 Jahren dann auch teilweise zu meinem Lieblingssong da eingeschlafen und so.
Also bis zum von Metallica? Anfang,
ja.
Ah. Welcher war denn dein Lieblingssong von Metallica?
Saint Anger. Keine Ahnung, ob der Song beliebt ist bei den Fans. Der hat einen 5 Minuten Gitarren-Solo am Anfang und geht dann erst irgendwie los. Also es ist völlig, völlig crazy eigentlich.
Also ist jetzt nicht der idealtypische Song zum Einschlafen, würde ich sagen.
Nee, ist auch ein bisschen, eigentlich auch ein bisschen verrückt. Aber ja, den habe ich wirklich auf Repeat und dann so lange, bis ich eingeschlafen bin, mit meinem alten Radio-Player da. Naja. Und Lange Rede, kurzer Sinn, dann habe ich irgendwie Bock gehabt, Musik so zu machen oder habe mich so interessiert, habe dann halt angefangen, ein bisschen zu singen und so. Habe aber dann meinen ersten richtigen Auftritt erst mit 14, 15, so klassisch Justin Bieber-Frisur gehabt und habe dann Chasing Cars beim Weihnachtskonzert von meiner alten Schule gesungen. Und das kam sehr gut an. Und das war das erste Mal, dass ich so wirklich, also generell vor Leuten gesungen habe, öffentlich. Und das kam wirklich so gut an, dass ich halt gedacht habe, okay, ja, mich vielleicht auch ein bisschen überschätzt, aber vielleicht auch ganz gut in dem Moment. Also jetzt rückblickend war ich nicht so gut, wie ich damals gedacht habe. Aber das hat dazu geführt, dass ich so da irgendwie was gesehen habe drin und dachte, okay, das ist ein Talent, was ich weitermachen muss, und habe es dann probiert. Nach dem Abi Band gegründet, auch auf Videos, auf YouTube Videos hochgestellt, lief auch ganz gut. Dann auch viel Straßenmusik gemacht. Es war auch so nicht, nie so dieser eine Moment, wo ich sage, okay, jetzt, also habe ich ja immer noch nicht so den großen Durchbruch. Es waren immer so kleine Steps, kleine Sachen, die da mal waren. Dann habe ich beim Contest mitgemacht, School Jam, habe da meinen damaligen Produzenten Jules Kallmacher kennengelernt, der mit mir Demos gemacht hat. Der hat mich auch mit Sony connected. Dann habe ich da meinen ersten Verlagsdeal bekommen. Und durch den Verlagsdeal noch mehr Connections gesammelt. Dann selber Songs rausgebracht. Einfach probiert mit verschiedenen DJs und Dance-Labels und teilweise dann auch größeren Labels. Und die liefen auch sehr gut. Und immer weiter mein Netzwerk aufgebaut. Also ich habe bis heute kein Management und auch kein festes Label oder so. Oder irgendwie ein krasses Team, was so hinter mir steht. Ich habe einfach so das Handy voller Freunde, sage ich mal. Und wenn ich Bock habe, mit irgendwem zu arbeiten oder einer Bock hat, mit mir zu arbeiten, dann schreibt man sich und dann guckt mal, was passiert. Und bisher habe ich mich ganz gut so durchgemogelt. Ja.
Du, darf ich mal Anschlussfrage? Mhm. Als ich dich dann auf TikTok gefunden hatte und dann halt markiert habe, geliked habe, weil ich denke, den nimmst du für deine erste Top 10, die du rausstellst. Da habe ich jetzt natürlich auch was zu dir wissen wollen. Ne? Und dann habe ich natürlich, wie man das dann immer so macht, bei Google deinen Namen eingegeben, und die Seite, die erste, die mir angezeigt wurde, war eine Seite von irgendeiner Agentur, die Hochzeitskünstler. Ja. Vermittelt. Das heißt, du bist auch auf Hochzeiten aufgetreten und hast damit dein Geld verdient. Ist das richtig?
Und die noch wichtigere Frage ist, die hier schon gestellt wird, kann man dich eigentlich auch nach dem Vorentscheid noch buchen? Also Yannick hat offenbar große Pläne.
Ja, na safe. Man kann mich immer noch buchen. Entweder über die Agentur, Herzrüstbahn heißen die, guten Leute, mit denen arbeite ich schon seit 5 Jahren oder so. Oder mich versuchen, privat einfach bei Instagram anzuschreiben oder da an meine E-Mail, die ich da auch hinterlegt habe. Also einfach probieren. Wenn ich nicht antworte, dann weil ich es vergessen habe oder überlesen oder keine Ahnung. Wenn ich,
dann nochmal probieren sozusagen.
Einfach nochmal probieren oder über Herzwispern halt am besten. Ja, genau. Aber ich bin auch voll offen immer noch auf die Hochzeiten. Also,
und du bist auch auf Hochzeiten aufgetreten, ne? Und hast quasi, das ist dann ja nachher eher Anbahnung, aber quasi die ersten Schritte junger Paare begleitet oder auch älterer Paare, also jedenfalls beginnender Paare.
Total. Ja, das ist auch voll witzig. Also ich, mittlerweile weiß ich nicht mal, wie meine Quote ist, aber lange Zeit, ich war immer noch im Kontakt zu vielen Paaren. Und ich wusste, lange, lange Zeit hat sich keiner getrennt. Also, toi, toi, toi.
Beste Voraussetzung.
Also Leute, wenn ihr wollt, dass eure Ehe hält, bucht Will.
Ja. Quote, auf jeden Fall.
Du hast auch das erste Geld als Straßenmusikant verdient. War das eine harte Schule? Hast du da viel mitgenommen für dein auch musikalisches Leben?
Ja. Das war die krasseste Schule. Eigentlich. Ich fand es schon immer cool und faszinierend, wie Leute auf der Straße stehen. Dann bildet sich so eine Crowd von Leuten. Und ich dachte mir so, oh, das will ich auch, das ist voll cool. Und die machen bestimmt auch voll viel Geld und so. Ja, das ist nicht ganz so viel Geld, wie man oder wie ich dachte. Aber auf jeden Fall ganz, ganz cool. Ich habe das zum ersten Mal in England gemacht, in Brighton. Da war ich ein paar Monate. habe da ein bisschen Sachen gelernt, versucht ein bisschen Leute kennenzulernen, Musik zu machen und so. Und
wieso habe dann halt gemerkt,
wieso Brighton? Ja. Ich wollte nicht London. London war mir, weiß ich nicht, ich kenne sehr viele Deutsche, die auch in London wohnen. Und ich hatte irgendwie Angst, dass ich dann da so nur mit, also halt nicht Engländern so zu tun habe. Und wollte mal was ganz anderes auch mal sehen. Und Brighton ist nicht weit weg von London und ist halt auch ein bisschen günstiger und so. An der Südküste war aber ein bisschen fail, weil ich war da im Januar. Also es war einfach nur windig so, vom Wasser hatte ich nicht viel. Aber eine schöne Stadt und kommen auch sehr viele Musiker her. Passenger, James Bay und so, die kommen von da. Ja, und da habe ich angefangen, Straßenmusik zu machen. Das erste Mal. Und seitdem dann auch, habe es dann auch nach Deutschland mitgebracht, die Straßenmusik. Und ja, war eine gute Zeit auf jeden Fall, auf der Straße.
Und welche Instrumente spielst du denn, Will?
Ja, also ich spiele Gitarre. Also mittlerweile schon lange, weil ich halt ein bisschen älter geworden bin, aber ich habe erst mit 14, 13 oder so angefangen, Gitarre zu lernen.
Ah, okay. Das
ist eigentlich sehr, sehr late to the party. Aber so, als ich dann so 19, 20 wurde, wurde ich dann langsam gut auf der Gitarre. Also es ging dann. Mhm. Und Klavier ein bisschen. Ein bisschen so Pop-Klavier rumdüdeln. Und Harmonika kann ich ein bisschen so ungefähr so gut wie Bob Dylan, also jetzt nicht so ultra, aber gut genug. Ja, das sind meine Instruments.
Metallica waren deine ersten musikalischen Einflüsse. Was ist denn in der Zeit, die du jetzt beschrieben hast, so waren so die größten musikalischen Impulse? Welche? Also wahrscheinlich Snow Patrol dann, ne?
Ja, ich war immer so ein Single-Hörer später. Also es waren eher einzelne Songs. Wer mich wirklich doll gehuckt hat und ich habe auch lange so eine Musik gemacht, war Mumford & Sons. Mhm. Hier The Cave. Ich weiß noch, wie ich das damals auf GoTV, da lief noch Musik im Fernsehen, auf GoTV das Video gesehen habe dazu und wusste dann nicht mehr, wie der Song heißt und so, du hast kein Shazam und so. Es war geisteskrank. Ich habe es dann versucht zu googeln und weiß ich nicht, bin dann irgendwie drauf gekommen, habe mir dann den Song mit irgendeiner komischen Seite runtergeladen, habe den ganzen Sommer gepumpt. Als dann das Album rauskam, es war noch lange vorm Album, dachte ich, ja geil, let's go. Und das habe ich echt lange gepumpt. Ansonsten Ed Sheeran, obviously, fand ich auch cool, dass er nur mit Gitarre so gemacht hat und mit Loopstation und so. Also das war auch das Songwriting, so dieses ehrliche, persönliche Songwriting, auch was ich gerade am Anfang viel gemacht habe, war auf jeden Fall von denen so sehr, sehr inspiriert.
Und wie kam es denn eigentlich zu deinem Künstlernamen Church?
ich weiß gar nicht, ob ihr das irgendwo rausgefunden habt, aber macht da eigentlich auch kein Geheimnis drum, mein richtiger Name.
Nee, also es ist, genau, man findet das, wenn man dich googelt sozusagen.
Ja. Genau. Wir finden es aber so hörenswert, dass wir es von dir persönlich nochmal erfahren möchten.
Ja, ja. Das ist nett. Mein richtiger Name ist eigentlich Willi Tschuch. Gar nicht so schlecht, auch gar nicht so weit jetzt von Church weg. Aber Tschuch schreibt man eben mit C-Z-U-C-H. Und ich habe oft das Problem gehabt, wenn ich irgendwo gespielt habe bei Konzerten oder ich vorgestellt wurde von irgendwelchen Moderatoren, wo ich jetzt nur mal drei Songs irgendwo gespielt habe. Kein Mensch auf der Erde hat den Namen je richtig ausgesprochen. Ich zweifle ja sogar selber dran, ob der Tschuch oder Tschuck ausgesprochen wird. Keiner weiß ich selber nicht mehr.
Also, okay.
Wer bin ich, das zu entscheiden? So, wo steht das?
Wir sprechen ja auch nicht jeden Namen richtig aus.
Ja, also im Endeffekt kann da jeder aussprechen, wie man so möchte. Aber wenn man den Namen dann schon falsch hört und dann auch so komisch aufschreibt, also ganz, ganz schlecht für so Mundpropaganda. Wenn so, ich gehe ein Konzert von Will Ksutsch oder so. Da kommt kein Schwein. Oder geht zu einem, der wirklich so heißt. Dann. Ja. I don't know. Also und deswegen, ich habe da mit meinem Dad gesprochen, von dem ist der Name, ob das ein Problem für ihn ist, wenn ich mich umbenenne. Und er meinte, nein, mach das auf jeden Fall. Das ist ein bisschen unlucky, für wusste ja nicht, dass ich Musiker werde. Und dann haben wir zusammen gebrainstormt und seine Idee war Church tatsächlich, weil es so nah an Schuch irgendwie dran ist und so Englisch-Native klingt. Ja, macht irgendwie guten Eindruck. I don't know. Ist
Hat einen guten
wunderbar.
Sound.
Ja, ne?
Sag
Und
mal.
es hat aber jetzt nicht irgendwie, also inhaltliche Gründe im Sinne von, weiß ich nicht, dass du irgendwie deinen Glauben zum Ausdruck bringen wolltest oder auch irgendeine Art von Musik oder so.
Nö, also ich bin auch der Meinung, es kann wirklich jeder glauben, was er mag und so, aber ich weiß ja nicht, ich habe am Wochenende auch immer Fußball gespielt, da ist auch keine Zeit für die Kirche gewesen am Sonntag.
Ja.
Und deswegen habe ich mit der Kirche eigentlich gar keine großartigen Berührungspunkte. Aber ja, das halte ich mir offen, vielleicht kann man ja später nochmal Kirchenlieder machen oder so.
Wir sind gespannt. Das klingt spannend, ja.
Also, was sind denn neben den musikalischen Einflüssen, die du jetzt genannt hast, deine ersten Berührungen mit dem Eurovision Song Contest? Wenn du in Brighton warst, das möchte ich einschieben, Brighton hat eine geradezu gigantische eurovisionäre Bedeutung. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst.
Nee.
ABBA haben 1974 in Brighton den Eurovision Song Contest gewonnen. Da begann
Ach,
dann ihre
krass.
Weltkarriere.
Ach, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt geil. Das wusste ich nicht.
Ich frage dich nachher auch noch nach deinen Lieblingsliedern von ABBA, aber die kannst du in der Zwischenzeit auch noch mal überlegen. Aber jetzt zurückkommt auf die
Du
Ausgangsfrage.
meinst, Peter, während er all unsere anderen investigativ total wertvollen Fragen beantwortet, kann er auch noch
Schwierig.
überlegen, was. Oder schnell mal googeln, genau.
Manche Fragen hatten durchaus hintergründigen Charakter. Aber jetzt
Ja.
ganz platt deine allerersten ESC-Erinnerungen und Erfahrungen.
Ja. So die. Ich kann das gar nicht so chronologisch ordnen, wann was zuerst kam. Ich weiß, dass wirklich einen großen Impact, auch generell die ganze Zeit schon das Casting damals mit Stefan Raab, Lena Meyer-Landrut, der Sieg 2010. Das war schon sehr krass. Also wirklich seit dem Moment dachte man, das war auch eine gute Zeit, waren in der Zeit auch gut im Fußball, so international. Irgendwie war Deutschland da gut angesehen, hatte ich das Gefühl. Und man dachte so, ja, wir gewinnen ja alles und so, voll nice. Und dann noch ESC. Da hat man auch mal wirklich so die Sonnenseite gesehen halt. Also wenn man ESC gewinnt, ist, glaube ich, geiler als letzter werden. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr prägend. Und da dachte ich mir auch so, jo, wäre natürlich ultimativ cool, wenn man da mal steht, so auf der Bühne. Das war damals halt so weit weg. So, und wie hoch ist die Chance, so einer von, um Max Giesinger zu zitieren, einer von 80 Millionen fährt dann zum ESC so jedes Jahr. Das ist eigentlich völlig, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das selber sein könnte. Deswegen umso cooler, dass man jetzt mal dabei ist, so beim Vorentscheid, mal seinen Hut in den Ring wirft. Literally. Also ja, das war eigentlich der größte Moment. Ansonsten so, woran ich mich immer erinnere, ist Lordi, lustigerweise. Hier
Ah,
Hard Rock Hallelujah. Ich weiß auch nicht, wie ist das?
Na
Noch
gut,
knapp
wenn du
vor
als
Lena.
Kind schon die härteren Töne gemocht hast, dann liegt es ja vielleicht nahe. Sag mal, war jetzt hier eigentlich der Hut gerade schon eine Anspielung darauf, was wir auch auf der Bühne sehen werden?
Ja, ich werd meinen Hut werfen.
Schön.
Nee, also ja klar, der gehört dazu. Der wird angezogen wieder.
Trittst du immer mit Hut auf, auch auf Hochzeiten?
Ja, Hut ist tatsächlich gerade auf Hochzeiten. Hut macht irgendwie immer schick. Also je nachdem, was man für einen Hut hat. Aber du kannst halt wirklich, ich bin nicht so der Sakko-Typ und so dick Anzug und so auf Hochzeiten. Das ist voll unpraktisch, so wenn du Gitarre spielst und es sind oft über 30 Grad. Da schwitzt du dir einen Wolf, wenn du draußen irgendwie in der Sonne spielst. Und deswegen so ein schicker Hut und einfach ein Hemd oder irgendeine dunkle Hose, das tut's schon. Das sieht mal aus, als hätte man sich richtig Mühe gegeben.
Richtig Gedanken gemacht. Sag mal, du hast bei der Aufzählung deiner ESC-Einflüsse gar nicht Duncan Lawrence erwähnt.
Lol, stimmt, natürlich. Ja, klar. Aber der ESC-Einfluss, der kam ja auch erst sehr spät. Also muss ich sagen, den so richtig, richtig lieben gelernt habe ich den Song auch erst bei The Voice. Ja.
Wie
Wie
kam
kam
es
es
eigentlich dazu?
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen.
Gute Frage.
Die Überleitung war auch cool, oder?
Ich habe den Song tatsächlich erst nicht selber ausgesucht. Wir haben da, man bekommt bei The Voice immer, weiß glaube ich auch mittlerweile jeder oder viele, man bekommt so eine Liste aus ganz vielen Songs. Da suchst du dir so deine Top 15, 20 irgendwie aus. Und dann wird zusammen mit einem Team nochmal entschieden, was sind deine Top 3, die singst du dann nochmal vor. Und dann wird gesagt, was ist jetzt dein Blind Audition Song und du entscheidest auch dann halt mit. So, also es ist ein riesen Auswahlverfahren. Und ich kannte den Song, ich hatte den aber gar nicht auf meiner Liste drauf. Den hat dann irgendwer, also weil ich so den Namen und so das gar nicht jetzt so verbunden hatte mit dem Song irgendwie. Und ich hatte auch nicht auf dem Schirm, dass ich den gut singen könnte. So. Dann hat das irgendein schlauer Redakteur oder was hat mir dann den Song hingelegt, hat gesagt, probier den doch mal. Der könnte gut zu dir passen. Und da ich den zu Hause schon gesungen habe, gemerkt, hä? So, der ist viel besser als alle Songs, die ich mir da ausgesucht habe. So, das wird safe my Blind Audition Song. Und also der war wie für mich geschrieben irgendwie, keine Ahnung. Und ich nehme das irgendwie auch als gutes Zeichen für einen Vorentscheid, dass ich scheinbar in der Lage bin, so eine ESC-Gewinner-Songs auch zu singen. Vielleicht stehen mir ja so eine Songs.
Ja, weil also mir ist natürlich auch noch wichtig zu erwähnen, nachdem Peter es ja vorhin so fast so hingestellt hat, als wäre er dafür verantwortlich, dass du jetzt bei der Vorentscheidung bist, aber wir alle wissen ja, dass ich das eigentlich bin, weil ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut, dass wir tatsächlich dann ja Ende 2021 auch schon über dich berichtet haben bei uns auf dem Blog, einfach weil du Arcade gesungen hast und in der gleichen Sendung, also bei den Blind Auditions, ja dann auch Ann-Sophie mit dabei war, die ehemalige ESC-Teilnehmerin. Und insofern gab es da so viel ESC-Bezug, dass wir gesagt haben, so, wir machen jetzt auch einen Artikel über dieses, über diese The Voice-Folge. Und genau, das war dann tatsächlich das erste Mal, dass du bei ESC Kompakt schon erwähnt wurdest. Insofern, der Weg war schon vorgezeichnet ab da. Es ging gar nicht anders, einfach Schicksal.
Ja, ein Selbstläufer.
Quasi. Ja, genau. Hat bestimmt keinerlei Anstrengung mehr bedurft. Aber mich würde interessieren, ob du eigentlich auch in dieser The Voice-Zeit dann schon mal noch andere Kontakte mit dem ESC hattest. Du hast es ja vorhin jetzt fast schon gesagt, dass sich das dann auch so die erste Bewerbung und The Voice überschnitten hat, weil The Voice und ESC haben ja doch auch eine mittlerweile schon sehr intensive gemeinsame Vergangenheit, ne? Also gerade über Michael Schulte, aber eben zum Beispiel bei Ann-Sophie ging das jetzt in die andere Richtung. Nadja Todua hat damals dann auch an der Vorentscheidung teilgenommen, nachdem sie The Voice gewonnen hatte. Und gerade über Bildergarten, seit Bildergarten eben auch die Produktionsfirma vom Vorentscheid ist, gibt es da sehr viele, einfach Verbindungen. Deswegen, war das damals in der Zeit schon so präsent oder wie ging das dann? Du wurdest dann angesprochen und jemand kam auf dich zu und hat gefragt, hey, willst du dich nicht auch mit einem Song beim Vorentscheid bewerben?
Also damals in der The Voice-Zeit, die Bewerbung meinst du, da wurde da eiskalt vergessen. ich habe mich tatsächlich eigeninitiativ beworben, so auf dem letzten Drücker damals. Also weil ich wusste dann, okay, ich bin jetzt raus bei The Voice, jetzt schicke ich mal irgendeinen Song dahin, so probier mal mein Glück. Ich habe schon sehr oft probiert, da einen Song schon zu schreiben für ein ESC, aber manchmal gab es dann kein öffentliches Auswahlverfahren oder so. Oder man kam dann halt nicht hin irgendwie. Und dieses Jahr, letztes Jahr oder vorletztes, irgendwie das Jahr, wo die Bewerbung war, dachte ich, jetzt kann ich mal einen Song hinschicken. Und genau, Kontakt war dann halt so während der The Voice-Zeit. Nee, Quatsch, war halt nicht da. Ich habe mich dann beworben und dann waren Leute von Bildergarten, die dann gesagt haben, ah, wir haben deine Bewerbung gesehen und so, voll cool. Eigentlich wollte der und der noch mit dir sprechen, aber wir wussten ja nicht, wie weit du kommst und so. Aber hat dann halt keiner. deswegen war es gut. Ich habe mich dann halt selber beworben und dann haben sie die Tür quasi dann noch weiter aufgemacht und dann gab es halt ein paar Gespräche und so. Mhm.
Genau. Aber das war dann damals auch noch ein anderer Song und nicht Hold On.
Ja, das war ein anderer Song.
Okay. Wo sind wir? Ach so, genau. So, und dann hast du dich jetzt dieses Jahr neu entschieden, es nochmal zu probieren. Wie kam es dazu?
Ich hatte tatsächlich, ja, gute Frage. Also eigentlich hatte ich letztes Jahr dann schon mehr oder weniger abgeschlossen mit dem ESC. Ich dachte mir halt so, ja, weil ich fand, also jetzt kein Front an den Vorentscheid vom letzten Jahr so, aber ich fand da die Diversität absolut nicht so wie dies Jahr.
Das ist kein
So.
Front, wirklich nicht. Also das stand bei uns tausendmal auf der Seite. Also
Ja.
das darfst du ihr sagen.
Ja, eben. Also das ist ja einfach so. Und ich hatte letztes Jahr so das Gefühl, da war halt wirklich sehr viel so Radio, also zu viel Radio-Potential. Also wo die Songs einfach dann zu ähnlich sind alle. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil da war ja auch hier diese Eskimo Callboy oder Cowboy?
Damals hießen
Callboy.
sie Eskimo Callboy, die waren ja auch mit dir beim Vorsingen, also die haben ja sogar zwei Songs da vorgestellt, aber sind dann von der Radiojury halt raussortiert worden. Und die heißen heute
Ja.
Electric Callboy, weil die sind ja international sehr erfolgreich. Und ich glaube, in Deutschland wäre es jetzt verkraftbar gewesen, aber international ging Electric Callboy, Eskimo Callboy gar nicht mehr. Und deshalb haben sie diesen neuen Namen gewählt.
Ja, klar. Check, verstehe ich. ja, also genau die und so, also man hat schon von vielen gehört, die sich auch beworben hatten nach so, boah, weiß ich nicht, ob das eine gute Entscheidung war so mit dem Vorentscheid. Und ja, deswegen hatte ich schon so mehr oder weniger abgeschlossen. Dann hat mir einfach mein Vater wieder einen Link geschickt vom NDR, hat gesagt, ey, mein Junge, da kann man sich jetzt bewerben über hier dieses TikTok, was auch immer das ist. Und versuch doch mal. Da dachte ich mir, ja, cool, ich hab eh gerade ein Video. Ich wollte Holdern tatsächlich auch noch, daher ist auch mein Musikvideo. Ich wollte es schon im Sommer eigentlich rausbringen mit einem Label. Was ich dann aber irgendwie nicht gefühlt habe. Also gar keine Ahnung warum. Da war ESC noch kein Thema. Und dachte mir, ah, ich warte lieber noch oder so, keine Ahnung. Und dann, ja, einfach dachte ich mir, komm, ich habe das Video, der Song ist cool, der könnte passen, versuche ich hier mal mein Glück. Und dann, ja, führt ein zum anderen.
Kriegst du eigentlich die vielen positiven internationalen Reaktionen mit auf Hold On? Also verfolgst du das noch ein bisschen?
Ich verfolge manche Reaktionen, aber die sind ja auch also sehr viel gemischt, oder? Bei einigen. Aber ich habe auch mittlerweile aufgehört, also Reaktionen da irgendwie zu lesen. Also am Anfang war das krass. Also da, ja.
Nee, also
Also wirklich so gut.
es war sogar so, dass es gibt ja noch so eine Beratungsjury, der NDR, also aus internationalen Musikexperten, der NDR viele Songs vorgelegt hat. Also, da waren ja schon die Reaktionen auf dich sehr positiv.
Ah ja. Ja, das ist doch
Also
super.
der Song hat schon international auch eine hohe Anziehungskraft. Ja.
Ich glaube auch, dass der Song eher international funktionieren kann als jetzt in dem ganzen Kontext der letzten Jahre und so in Deutschland beim Vorentscheid. Aber ich glaube, die Leute sind wirklich gebrandmarkt ein bisschen von diesem immer letzter Platz sein und wenn das jetzt nicht was total Edgyes ist, dann denken sie sofort, das ist zu Standard und Radio und so. Also manche halt, manche, die da sehr dolle drin sind, denen das sehr, 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 sehr wichtig ist.
Also das Schöne am ESC ist, du kannst viele Jahre weit hinten landen, als Land, meine ich jetzt. Und du
Ja.
hast einen guten Song, dann bist du wieder ganz vorne. Also Michael Schulte ist ja das beste Beispiel.
Ganz genau, ganz genau. Ich finde, ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt, weil es mich interessiert hat. Ich glaube, hieß der Roman Lob?
Ja.
Ja,
Ja.
der
Der
war,
war in
glaube ich, nach
Bali,
Lena.
2012.
Ja, genau. Der war nach dem zweiten Mal von Lena da. Und Lena war selbst beim zweiten Mal nicht schlecht. Da war sie auch irgendwie Top 10 oder irgend sowas. Und
Zehnter, genau.
er war auch Top 10, glaube ich, wenn ich mich recht
Achter.
erinnere. Ja, und der
Höchste
hatte einen
Zahl in
Song.
Portugal.
Naja.
Also er bekam die meisten Punkte aus Portugal. Also nicht die 12, aber ich glaube 10 oder 8 oder sowas.
Not bad. Ja, und auch krasse Statistiken, die du da droppst.
Ja, ich hab den Jahre danach nochmal interviewt. Da habe ich mir das alles draufgebracht.
Ach, ja.
Du musst aber immer ein bisschen aufpassen, Will, weil Peter kann auch sehr selbstsicher die Sachen wiedergeben, die er gar nicht so genau weiß. Also google
Ja.
lieber hinterher nochmal nach, ob das auch wirklich stimmt.
Das ist übrigens in diesem Falle auch so.
Ja,
Aber
geht
Roman, wenn du das irgendwann hier hörst, also ganz herzliche Grüße. Ne? War damals, also das war vor einem Konzert in Hamburg, das war damals ein Spitzenkonzert.
Ja. Er hat auch 12 Punkte aus China bekommen, glaube ich.
Genau. Das habe ich auch gehört, ja. Aber ich habe auch gehört, denen gönnst du ja den ESC-Sieg nicht. Habe ich mir vorhin nochmal angeguckt.
War eine gute Antwort, ne?
Ja, genau. Ja. Und genau, wir sind jetzt ja sozusagen bei deiner Bewerbung. War für dich eigentlich gleich klar, okay, das muss jetzt mit Hold On sein? Also du hattest gerade ja gesagt, du hattest den Song mehr oder weniger eh schon im Gepäck. Oder hast du auch kurz überlegt, da gibt es noch einen zweiten, den ich habe, den könnte ich ja auch einreichen? Oder war klar, der eine oder keiner?
Ja, also wir haben schon aus den letzten Jahren immer mal versucht, wie gesagt, einen ESC-Song zu machen und irgendwas. Also alles so, dafür, wenn ich mich bewerbe, dann mit was so Balladesken, weil da sehe ich meine größten Chancen. Also ich brauche jetzt da nicht irgendwie so einen auf Justin Timberlake machen, auch wenn ich das gern wäre, so, und dann da irgendwie tanzen, nur weil es ein ESC jetzt ist. Das bin ich halt nicht. Und jedes Jahr wird auch bewiesen, dass einfach ein guter, gesungener Balladensong funktionieren kann, eigentlich. Habe eigentlich selten im Gegenteil gesehen, ehrlich gesagt. Aber genau. Und ich hatte schon noch ein paar andere Songs, aber das war auf jeden Fall der stärkste. Ich dachte mir auch, wenn die den nicht nehmen, dann nehmen die keinen. Aber ja, ich hab noch ein paar andere Songs im Petto, aber die kommen vielleicht später noch.
Okay, also hast du geplant, also oder hast du weitere Veröffentlichungen geplant in der nächsten Zeit, was du so in der Hinterhand hast noch?
Ja, auf jeden Fall. Also hängt natürlich auch stark davon ab, wie es jetzt läuft, ne, am 3. Aber
du bist ja schon jetzt ein Eurovisionsliebling. Du bist ja einer von 9, die bis im Finale, ins Finale vorgenommen sind. Also damit bist du schon auf der Agenda. Kannst jetzt direkt auf Tour gehen.
Ja, das machen wir auch. Haben wir auch vor. Gute Überleitung. Wir planen tatsächlich gerade eine Tour, eine kleine Tour erstmal. 4 Städte, so Go-To-Städte, so München, Berlin, Köln, Hamburg. Wie groß und wo genau, ist ja auch noch eine Menge Zeit. Aber ja, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich jetzt eine Tour am Plan bin. Also schon mal ganz cool. Hoffentlich kommt jemand.
Du hast ja auch schon, du hast auch Musical-Erfahrung, kommt hier in den Kommentaren.
Wer schreibt das?
Er hat auch Musical gespielt.
Nee, habe ich?
Tja, da wollen wir jetzt nochmal, oder meint sie Roman? Vielleicht.
Ach, natürlich. Ich
meine, Roman hat
doch... Roman, ja, im Friedrichstadtpalast, habe ich ihn gesehen. Das war groß.
Ah, Roman ist gemeint, nicht Will. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Bei Roman war es ja auch erst nach dem ESC.
Will, hast du ein Lieblingsmusical?
Nee.
Hast du alternative Lieblingsmusical von ABBA?
Ach so, ja, ABBA ist natürlich mein Lieblingsmusical. Lieblingssong von ABBA. Oh Gott, die haben so viele Hits. Mir fällt spontan Waterloo ein.
Das ist ja auch das Wichtigste im ESC-Kontext.
Ja, das wusste ich natürlich. War das echt der ESC-Song, ja?
Ja, mit Waterloo haben aber in Brighton gewonnen. Also da hast du gleich zweimal einen Volltreffer.
Das ist ja. Naja, wusste ich doch. Na klar.
Wir haben gerade schon angefangen, über Hold On zu sprechen und du hast gesagt, du hast den Song schon vor einer ganzen Weile geschrieben. Wie war denn da so der Entstehungsprozess? Du hast ihn ja auch nicht ganz allein geschrieben, sondern mit anderen zusammen. Wie ist Hold On entstanden und nochmal auch so, was bedeutet der Song für dich?
Der ist schon vor einer ganzen Weile entstanden, auch über Zoom. Also so, wie wir jetzt gerade so quatschen, so haben wir im Endeffekt so den Song geschrieben. Mit 2 Producern, einer aus Schweden. Ist ja auch mal ein gutes Vorzeichen für den ESC-Song. Und halt 2 aus Berlin. Sehr, sehr coole, talentierte Writer. Und ja, als wir die Melodie hatten so, war uns eigentlich schnell klar, da müssen wir jetzt einen geilen Text auch drauf schreiben, der irgendwie auch was bedeutet. es auch nicht so zu beliebig ist oder so und muss jetzt auch nicht unbedingt irgendwie so der nächste Love-Song sein, deswegen bedeutet der mir auch sehr viel, weil der auch über eine schwere Zeit bei mir so ein bisschen geht. Ja, so diese ganzen Lockdowns und so, ich weiß, das Thema kann wahrscheinlich keiner mehr hören, aber hat mich wirklich, also hat ja eigentlich alle viel beschäftigt. Und auch gerade als Musiker, der gerne viel live spielt, konnte ich nicht. Und daraus ziehe ich mir irgendwie so mein, eigentlich so mein persönliches Glück so auf der Bühne stehen, egal wie groß die ist. Und vor echten Leuten. Ich habe in der Zeit viele Streams gemacht, so auf Spotify, aber das fand ich auch witzig zu sehen. So dass, also so Real Talk, 1 Million Streams auf Spotify, so als Zahl, ist mir nicht ansatzweise so viel wert wie eine Show vor 50 Leuten. Also so emotional gesehen. Und ja, das musste ich halt auf die harte Tour ein bisschen lernen. Und in der Zeit haben wir deswegen in dem Song so Show Me How to Hold On, weil ich selber irgendwie nicht mehr hingekriegt habe, hat mir so meine Familie, meine Freundin und generell Freunde auch geholfen, da so rauszukommen und mich wieder so runterzubringen. Ja, und darum ging es halt so in dem Song.
Also wir haben auch mit Chris von Lord of the Lost über diese Pandemiezeit gesprochen, wie schwer die für Musiker war. Wie bist du denn da, durch diese Phase gekommen? Also war das vor allen Dingen die Hilfe von Freunden, wie du das gerade beschrieben hast? Aber was musstest du wirtschaftlich tun, um da klarzukommen? Weil das war ja gerade für freischaffende Künstler eine extrem belastende Phase. Ich habe das selbst im Freundeskreis erlebt.
Ja, ja. Also was ich da an Einbußen hatte an Live-Gigs, die ich nicht spielen konnte, ich wollte ja auch eine Tour planen, ich habe noch einen Tag, bevor es hieß, okay, ab jetzt dürfen, also so ging es ja los, jetzt dürfen nur noch Locations unter 1.000 Leute dürfen nur noch spielen. Da habe ich einen Tag vorher noch meine letzte Show gespielt vor 1.500 Leuten in der UDK in Berlin, da ich Support gespielt für Ausgeher, so eine isländische so Alternative Band. Und ich habe generell ganz viel Support schon gespielt vorher. Also ich hätte easy eine geile Tour planen können dann im nächsten Jahr. Und dann kam halt der Lockdown. Dachte ich mir erstmal so 2 Monate, ja geil, chill ich ein bisschen, hole ich meine Playstation, ich wollte eh gerade Pause machen, bin zu meinen Eltern aufs Land rausgefahren, habe ein bisschen einen Monat so gezockt und dann wurde aus dem Monat halt ein Jahr. Und irgendwann hat es dann schon genervt und man muss da auch wirtschaftlich gucken, wo man bleibt, klar. Und da war es für mich actually so Spotify und meine Releases, die ich, unabhängig davon, dass ich wusste ja nicht, dass ein Lockdown kommt, aber ich hatte die schon geplant, so mit DJs. Und ich hätte nicht gedacht, dass da, also ein Song von denen hat zum Beispiel jetzt mittlerweile 15 Millionen Streams.
Wow.
Was sehr krass ist, so aus dem Nichts und so selber mäßig alles gemacht. Und das, man sagt, man kann mit Streaming nicht viel Geld verdienen, so ein Bruchteil von einem Cent. Aber wenn du halt wirklich 10 Millionen Streams machst, dann geht es, also dann kann man schon davon leben. Und das war irgendwie auch mein Lifesaver. Ja.
Das ist halt letztendlich eine Frage des Volumens. Ne? Ich habe da auch mit Michael Schulte ein Interview gemacht, der hat mir auch gesagt, also gerade weil, wenn du international viel Streams einsammelst, kommst du halt auf Größenordnungen, die sich dann wieder auch für Künstler lohnen.
Ja, voll. Also das ist halt wirklich so. Das das System Spotify so ein bisschen kaputt ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, dass es jetzt keine krassen Jazz-Playlisten und so gibt und dass so Jazz-Musiker so oft unter 1 Million Streams bleiben müssen. So, dass der Algorithmus das nicht so mag, das ist irgendwie klar und blöd. Aber in meiner Situation war das auf jeden Fall, war das gut und da habe ich genau das Richtige gemacht, einfach viel Songs rauszubringen und zu gucken, was passiert.
Ja, nochmal einen Schritt zurückzugehen, Hold On, den hast du dann ja ein bisschen zurückgehalten noch, hast du gesagt. Und du hast aber schon dann im Sommer das Musikvideo gedreht, ne? Weil das war tatsächlich auch eine Leserfrage. Warum sieht es da eigentlich so sonnig aus?
Ja, das war mit dem Musikvideo. Also als ich mich im November beworben habe, wusste ich natürlich noch nicht, dass wir ein Musikvideo brauchen. Wusste, glaube ich, keiner. Ich weiß nicht, ob ihr mit René schon gesprochen habt. Der ist extra nach
Ja,
Bangkok gefahren. Der ist extra nach Bangkok gefahren, hat da ein Video gedreht. Also auch völlig verrückt.
krass, ja.
Aber mit
Die Zeit
René,
ist
hast du erzählt, warst du auch im Songwriting-Camp schon, ne?
genau, da waren wir in Oslo. Das ist schon ewig her. Aber ja. Also, wenn er halbwegs so geblieben ist, ist er ein sehr, 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 sehr cooler Typ. Also, echt
In
sehr,
wenigen
sehr
Tagen
spannend.
kannst du dich selbst davon überzeugen.
Ja.
Aber zumindest aus einer
Okay.
Stunde Livestream können wir das bestätigen. Ja.
Ja, gut. Will ich doch meinen. Was war die Frage?
Nach dem
Musikvideo.
sonnigen Musikvideo.
Ja. Ja, das ist so sonnig, weil das war in Berlin im Sommer. Waren auch so knapp unter 30 Grad. Eigentlich perfektes Wetter. Ja, und da haben wir uns halt losgemacht mit dem Kumpel, wollten ein bisschen im Wald was drehen. Das war eigentlich für das Label gedacht, weil die meinten, ich brauche unbedingt ein Musikvideo. Weiß ich nicht, fürs Labels wollen immer ein Video irgendwie haben, was sie, so wie jetzt der ESC, was sie dann irgendwie auf so eine Website hochladen können oder irgendwie Leuten schicken können, so sieht der aus und dies und das. Deswegen haben wir damals das Video einfach gemacht. Auch jetzt, also wirklich 0 € Budget rein. Wir sind halt mit einer Kamera von ihm los. Er hat mir quasi noch ein Shooting geschuldet, weil ich ihm mal ein paar Gigs vermittelt habe. Und so haben wir das gemacht. Also aus den Möglichkeiten, die wir hatten, echt noch richtig was Cooles rausgeholt. Aber natürlich jetzt nicht so High-End-mäßig produziert. Aber irgendwie muss es das auch gar nicht sein, finde ich, für den Song, weil es irgendwie auch so wieder zu mir zurückkommt und in der Einfachheit und in der Entspanntheit. Ich habe ein paar Reactions gesehen, die haben gesagt, sieht sehr relaxing aus und so. Und das sollte es ja irgendwie auch sein. Deswegen ist in Ordnung.
Ja, wir. Bitte, Peter.
Ich wollte eigentlich nur nochmal auf den René, auf das Thema René. Ihr habt da eine große Gemeinsamkeit, weil du hast es vorhin gesagt und René hat es auch betont, dass eure Songs sehr persönlich sind und auch dazu beigetragen haben, schwierige Lebensphasen, auch belastende Lebensphasen zu verarbeiten und ins Positive zu wenden.
Ja, das machen Songwriter scheinbar so. Ja.
Ich wollte sagen, dein Musikvideo macht es uns jetzt aber auch schwerer als bei manchen anderen, darauf zu schließen, wie denn deine Performance bei Unser Lied für Liverpool aussehen könnte. Wir wissen, ein Hut wird mit auf der Bühne sein. Was kannst du uns
Stimmt,
noch
nicht im
verraten,
Video.
Will?
Es war tatsächlich zu warm an dem Tag für den Hut. Deswegen sehe ich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Jesus-like aus, als ich wollte. Aber
Das kommt ganz oft, stört dich der Vergleich.
nö, gar nicht. Ich finde das witzig. Ich lade jetzt morgen, denke ich mal, auch eine Reaction auf mein Video. Also ich reagiere da quasi selber drauf und habe da so
Ah,
einen
cool.
Hater und einen Fan gespielt. Und erzählt es aus beiden Sicht. Das ist halt so cool, weil manche sagen, boah, voll cool, lass Jesus in den Ring schicken, voll nice. Und manche sagen, boah, das sieht aus wie Jesus, voll blöd und so. Also es ist total bescheuert. Kannst du sehen, wie du willst. Genau.
Aber du
Aber
wolltest gerade erzählen, was wir sehen auf der Bühne, außer dem Hut.
genau. Ich schweife gerne ab. Ja, wir werden, ich habe es ja selber noch nicht komplett gesehen, nur halt in der Planung so. Also das Moodboard nennen wir das. Da sieht man so, wie die Farben sind und so. Es wird eher dunkel auf jeden Fall anfangen. Sehr so düster, so fast so Gotham City-like irgendwie. Viel so Rauch und so. Und dann schlüpfe ich natürlich irgendwann aus meinem dunklen Kokon und dann wird es sehr hell und ist sehr emotional. Aber alles so drauf bedacht, dass es irgendwie trotz ESC jetzt nicht zu krass und jetzt auch keine Pyro oder so, auch wenn ich das manchmal gern hätte, aber wird schon sehr, glaube ich, hat schon sehr modernen Touch und wird dem Song sehr gut tun. Also bin selber gespannt. Ich kann selber noch gar nicht viel dazu sagen, aber was ich gesehen habe, die Bilder sind wird nice.
Aber du bist allein, ne? Also ohne Begleitband oder Background oder
Ganz
so.
allein. Genau. Es geht, haben wir auch überlegt, ob man noch einen Tänzer oder irgendwie so ein Spiegelbild von mir, der irgendwie was macht oder so. Aber im Endeffekt geht es ja in dem Song darum, dass ich so da irgendwie rauskommen muss und mich irgendwie da rausziehen lassen muss. So. Und das ja, haben wir uns dann halt so entschieden. Also muss man, glaube ich, gesehen haben.
Wir sind gespannt und wir werden es ja dann nächste Woche sehen. Jetzt haben wir ganz viel über Hold On geredet und wenn du Lust hast und die Stimme jetzt nochmal gewässert hast, würden wir uns freuen, wenn du uns eine kleine Hörprobe von dem Song geben würdest. Peter und ich würden uns wieder stumm schalten und genau, du kannst gern loslegen. Also ja. ohne Stress, lass dir Zeit.
Schon ready. Hab natürlich noch meine Gitarre hier liegen gehabt, zufällig.
Ganz zufällig lag.
Ganz zufällig. Nochmal schön gestimmt hier. Yeah. Ich will noch ein bisschen Hall hier reinkloppen. Yeah. Ja, cool. Okay.
Escape, caught my heart with the sharpest blade. I'm back again and I'm falling down. Still I pray I'll be safe and sound. I'm lost, who will I be found? And it goes over my head. Life is flashing by. You keep me alive. Show me how to hold on. Show me how to fight my way home. Show me how to fight my way home. Show me how to hold on. Show me how to fight my way home. Show me how to fight my way home. Show me how to fight. Show me how to, show me how to.
Kurze Version.
Oh, danke. Also krass, was du für eine Höhe hast. Das ist ja, ja echt Respekt.
Dankeschön, Dankeschön.
Super schön, gefühlvoll. Kommt hier auch in den Kommentaren. Also die kannst du dir, wenn du magst, nachher nochmal anschauen. Viele.
Ich sehe die gar nicht. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also selbst wenn du jetzt aufgehört hast, Kommentare zu lesen, um nicht so viel Kontroverse mitzukriegen, die Kommentare jetzt, während du gesungen hast, die solltest du dir unbedingt reintun.
Schön, das mache ja. Ich. Ganz liebe Grüße.
So, ach so, genau, eine Frage im Hinblick auf die Vorentscheidung habe ich noch vergessen, nämlich wird es bei dem Song noch irgendeine Veränderung in der Live-Version geben oder ist die Version so, wie wir sie von der Studio-Version kennen? Ja. Letzteres,
also, wenn du so nimmst. Ja, kleine Tweaks wird es da noch geben, so ein bisschen. Die Live-Leute haben jetzt ja natürlich so die einzelnen Stems, alle einzelnen Spuren und werden da ein bisschen was an den Effekten und so vielleicht noch drehen und so, dass es live noch ein bisschen mehr aufgeht oder ballert. Aber an sich wird es jetzt erstmal die Version bleiben. Wenn man zum ESC fährt, wird man nochmal schauen. Aber an sich, das bleibt so.
Auch noch eine Frage, die wir von den Lesern bekommen haben. Gerade wenn du so dann alleine auf der Bühne bist, wie bereitest du dich jetzt schon in irgendeiner Form vor, ne? Also man kann sich das ja vorstellen, wenn jetzt Leute da mit irgendwelchen Tänzern oder als Band oder so, dass man jetzt schon mal zusammen auch was probt. Aber machst du da jetzt gerade schon in irgendeiner Form was oder geht es dann wirklich los, wenn du vor Ort bist, dass du dann noch guckst, so in welche Kamera gucke ich wann und so weiter? Oder ja, oder bereitest du dich jetzt schon vor?
Ich singe ab und zu den Song. Das mache ich. Also jetzt, also ich habe jetzt gestern angefangen wieder den Song so ein, zweimal, dreimal am Tag irgendwie zu singen. Einfach, dass ich da komplett safe bin und das ist so wie so ein, dass du mich im Schlaf wecken kannst und ich kann den wieder singen, so. Mhm. Ohne, dass er mir auf den Sack geht, so. Also der Song, das ist halt das Gute an dem Song. Ich kann den so oft üben, wie ich will und der nervt mich nicht. Aber jeden Song, den du zehnmal am Tag singst, wenn du ihn überprobst und so, das ist nicht gut. Das habe ich bei The Voice gemerkt. Ein Battle-Song, der ging mir sowas von auf den Sack am Ende. Ich konnte ihn nicht mehr hören. Und das war zu früh dann. Es war schon ein Tag vor dem Battle.
Was deswegen war das? Nicht,
Wings von Birdie war das. Mhm. Ja, war jetzt auch nicht, war generell nicht mein Favorit, aber anderes Thema. ja, deswegen, also ich will den zwar schon singen täglich, aber nicht zu viel. Und ansonsten, ich habe halt kein Tanz. Bühnenshow kann ich erst auf der Bühne üben. Wird jetzt ja auch nicht übertrieben sein. Deswegen, ich bin ganz, ganz entspannt. Ich spiele auch keine Gitarre on stage. Also.
Okay. Das ist doch gut. So, wir sind auch fast bei einer Stunde angekommen und biegen deswegen auf die Schlussgerade. Ich habe nur noch eine Frage, Peter, wenn du dann Ergänzungen hast, gerne. Wenn du jetzt vom Proben noch verschont bist sozusagen, was sind deine Pläne für die nächsten knapp 7 Tage, glaube ich, bis dann die Proben losgehen in Köln?
Ja, also so Daily Business, was ich halt so mache. Ich mache gerade halt viel YouTube-Content auf jeden Fall. Also da wird morgen ein Video kommen, müsst ihr euch mal reinziehen bei Woodchurch. Es ist wirklich sehr, sehr witzig geworden.
Also alle Folgen, die noch, alle abonnieren, die noch nicht abonniert haben.
Woodchurch, folgt dran. Was kommt denn da morgen?
Meine Reaction, ich habe ja Reactions
gemacht. Will reagiert auf Will, habe ich gehört, ne?
Ja. Ah, okay.
Ja, und ich hab überlegt, wie mache ich das cool, weil wenn ich nur drauf reagiere, ist das super boring, weil ich kann da jetzt nicht selber berührt sein, ich kann es ja jetzt nicht Tränen unterlaufen und da kommentieren, das ist einfach super. Das ist ja unauthentisch. Und deswegen habe ich überlegt, ich nehme so einen Hater.
Alles du erzählst, genau.
So den dümmsten Hater, den man sich so vorstellen kann, und der kommentiert es so. Und einen viel zu krassen Fan, der dann auch so Merch verticken will und so im Video. Also ist echt ganz witzig geworden, glaube ich. Ja, das werde ich morgen um 14 Uhr hochladen. Ansonsten.
Aber deine Planung, das Lied von Icke zu covern, die ist noch nicht vollendet.
Habe ich noch
nicht covered? Die gibt es ja schon.
Ja.
Echt?
Gibt's ja, Geld? Hast du auch nicht angeguckt.
Nee. Ja. Schon lange. Icke ist spät, late to the party.
Ja. Also das müssen sich auch alle angucken, die es noch nicht gesehen haben.
Ja.
Will Church singt gut. Icke Hüftgold. Und natürlich ja. Icke Hüftgold singt Will Church. Beides empfehlenswert.
Also Icke singt Will, das hatte ich heute auf TikTok. Das geht dann automatisch in meinen Algorithmus. Aber umgekehrt noch nicht. Aber ist auch auf TikTok, oder?
Gute Frage. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Müsste ich, also sonst bin ich sehr los, wenn ich es nicht bei TikTok hochgeladen habe.
Also Thilo sagt, es wäre der Hammer. Insofern, und Thilo vertraue ich. Das gucke ich später auf jeden Fall nochmal. Und habe ich das schon gesagt, ja, ne? Ich befasse mich heute Nacht auch nochmal mit all diesen gegenseitigen Verbeugungen der Künstler im deutschen Finale vor den Songs des jeweils anderen.
Ja, das ist echt eine gute Sache.
Will, dann hast du es geschafft. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir haben viel gelernt, dich viel besser kennengelernt, viel über deinen Beitrag erfahren und freuen uns jetzt natürlich auf nächste Woche. Sind sehr gespannt, was uns dann da erwartet. Viel Erfolg auch.
Ja, Dankeschön.
Und ja, genau. Und
danke, dass ich hier sein durfte, ne? Also.
Ja, sehr gerne. Danke für die Zusage. Und
genau. Schön.
Ja. Ihr alle wisst, ihr folgt jetzt Will noch auf allen Kanälen und vor allem auch abonniert ihr den YouTube-Kanal. Genauso macht ihr das natürlich mit ESC Kompakt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend, müssen aber natürlich noch den Programmhinweis für morgen loswerden. Wir haben morgen nämlich gleich zwei Livestreams. Um 19 Uhr ist Icke Hüft. Um 19 Uhr ist...
Ich unterstütze optisch, was ja, du sagst.
Du machst es super, Peter. Mach weiter. 19 Uhr wird Icke Hüftgold hier bei uns im Livestream sein und um 21 Uhr dann Frieda Gold. Wir freuen uns auf beide auch und dann haben wir tatsächlich 9 von 9, nicht ganz 10 von 10, wie Jonah sagen würde, aber 9 von 9 ist doch auch eine super Quote, würde ich sagen. In diesem Sinne, schönen Abend euch allen, Will dir vielen Dank und auch einen schönen Abend und dann bis nächste Woche im Vorentscheid. Ciao, ciao.
Bis dann, macht's gut.